gleich einsteigen mit einem Zitat. Ich lasse dich nicht los, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht vorher segnest. Wer hat das gesagt? Der Jakob, genau. Der Jakob, wo er mit Gott am Ringen ist. Und das Ringen vom Jakob mit Gott ist wie ein Ringen im Gebet, wo wir heute dürfen mit Gott ringen. Und heute geht es darum, zu unserem Bittgebet, wo wir schon recht gut drin sind. Wir können unsere Bitten vor Gott bringen und es ist auch sehr gut da drinnen, drücken wir schon unser Vertrauen aus gegenüber Gott, wenn wir Gott unsere Klagen und unsere Bitten bringen. Jetzt sollten wir aber heute zwei Elemente dazu nehmen. Auf der einen Seite ist das Lob, dass wir unsere Bittgebet durchflutet werden vom Lob oder dass wir immer wieder zum Lob finden zu Gott und auf der anderen Seite das Ringen mit Gott. Ja, das sind die zwei Schwerpunkte, die wir heute einmal besetzen. Einmal das Ringen mit Gott und dass wir Gott loben können. Das Lob von Gott ist wie wenn wir wenn wir unsere Klagen vor Gott bringen, dann ist es manchmal so ein düster und ein bisschen schwermütig. Es kommt vor so wie eine Äste, die zuoberst oben. Und wenn wir zum Lob zu Gott finden, ist wie wenn ein Dachfenster in diesem Dach innen ist und Licht reinkommt. Ich hoffe, euch hilft das Bild vom Lob, was Lob auswirkt in unserem Gebet. Dort, wo ich aufgewachsen bin, im Speicher zu oberst oben, war ein ganz dunkler und niedriger Gebäude gewesen. Und dort haben wir unsere Ski versorgt. Und es war gut, dass ich aber die Ski versorgen konnte, dass wir nur hoch können und die Ski rein tun. Und sie sind dann drinnen gewesen. Wenn wir etwas suchen mussten, wären wir froh gewesen. Es hat ein Licht oder es hat ein Dachfenster drinnen gehabt. Und genauso ist, wenn wir unsere Bitten vor Gott bringen, dann ist es manchmal schwermütig, ein bisschen müffelig. Und wenn wir aber dazu finden, Gott zu loben und zu danken, dann kommt Licht in die Situation hinein. Genau, da geht es darum, ums Loben. Und jetzt hier geht es ums Ringen. Der Jakob ist in einer Nacht, die er wahrscheinlich nie hat vergessen in seinem ganzen Leben. Es steht ein Tag an, wann er nicht weiss, wie das rauskommt. Da ist ein alter Bruderzwist, den er erlebt hat. Es sind viele Jahre her, der Esau, den er betrogen hat. Und jetzt kommt es zu einer Begegnung. Aus diesen zwei Männern sind zwei Völker geworden, zwei grosse Stämme. Und der Jakob weiss nicht, was passiert morgen. Ist meine Familie noch da? Wie kommt die Zukunft raus? Das Unrecht, das ich damals am Esau habe angetan, kommt jetzt auf meinen Kopf zurück. Der Jakob hat wahrscheinlich auch fest gebetet in dieser Nacht. Viele Bittgebete zu Gott gebracht. Und nachher kommt es zu einer Begegnung, wo er Gott begegnet, oder einem Mann, wo er einen Ringkampf mit ihm hat. Und der Jakob gewinnt den Kampf insofern, dass er von Gott ein Segen anbringen kann. Und sagt, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht vorher segnest. Und das ist auch so unser Vorbild, dass wir mit Gott ringen im Gebet. Und dann kommen wir dann darauf zurück, wie das Psalmen geben uns da Anleitung, wie wir mit Gott ringen können. Eine weitere Bibelstelle, nicht nur der Jakob ist unser Vorbild im Ringen, auch Jesus. Jesus hat tatsächlich, lesen wir hier, mit lautem Schreien und mit Tränen seine Gebet vor Gott gebracht, zu seinem Vater gebracht. Und er wusste, sein Vater, der kann ihm helfen, der kann ihn retten aus dieser Not. Und dann, was spannend ist, Jesus ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Da sind wir jetzt beim Lob. Weil er Gott in Ehren gehalten hat, das heisst es schon mal, dass er seine Bitte vor Gott gebracht hat. Hat er das Vertrauen gegenüber Gott zum Ausdruck gebracht. Keine nüchterne Person würde an einer Strassenlaterne um etwas bitten. Ja. Aber wenn wir unser Gebet vor Gott bringen, dann rechnen wir damit, dass Gott gehört Und dass Gott antwortet auf unsere Gebete, dass er handelt. Und das ist also schon der erste Dank oder das erste Vertrauen, das wir Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Aber wir bleiben nicht einfach beim Klagen stehen, sondern wir kommen auch dazu, dass wir Gott loben und ihm Danke sagen. Und das heisst auch hier, das hat Jesus auch gemacht, er hat gewusst, er wendet seine Gebete zu Gott und Gott kann ihn erhören. Und so hat Jesus Gott in Ehre gehalten. Und da steht eine Verheißung drauf. Wenn unsere Gebete nicht einfach feister und müffelig sind, wie eine Ästerung ohne Fenster, sondern wenn wir Licht und Hoffnung unsere Gebete reinnehmen, da ist eine Verheißung drauf, dass Gott unsere Gebete erhört, wenn wir so Gott in Ehre halten. Eine letzte Bibelstelle, Philipper 4, Vers 6, wir sollen unsere Anliegen im Gebet mit Bitte und Dank vor Gott bringen. Die zwei Sachen, Bitte und Dank. Bitte, dass sie unsere Klagegebete, wenn wir Gott unser Herz ausschütten. Und der Dank, das ist wie das Sahnenhäubchen. Das ist das, was das Ganze luftig und schön macht. Stellt euch mal vor, eine Schwarzwälder-Torte ohne Schlagrahm. Das wäre eine traurige Sache. Ja. Also es würde fürchterlich aussehen, das wäre eine Katastrophe. Trocken wäre es, die Schokispöne würden runterfallen, die Beeren wären einfach so oben drauf. Da gehört einfach der Schlagrahm dazu. Und genauso ist es auch unser Dank, wo wir Gott zum Ausdruck bringen, das ist das, was unser Gebet letztendlich auch hoffnungsvoll macht, wenn wir Gott danken können. Weil es ist zutiefst unser Auftrag als Christen oder unsere Bestimmung, dass wir Gott zur Ehre leben. Und es kann nicht sein, dass wir Gott einfach nur unsere Klagen vor Gott bringen. Eine Beziehung mit einem Mitmensch ist weit mehr als nur ein Austausch von Wünschen. Sonst könnte man mit einem Kaffeeautomat befreundet sein, aber das will ja niemand. Sondern auch Wertschätzung und Dank spielt damit, dass eine Beziehung lebendig ist. Und genauso ist es auch mit der Beziehung zu Gott. Unsere Gebete zu Gott sollen durchdrungen sein vom Dank für Gott. Es ist aber nicht so, dass wir immer wieder müssen, dass wir immer sofort müssen zum Dank kommen. Reine Klage kann auch legitim sein. Der Psalm 88 gibt uns eigentlich die Legitimation dazu. Der Psalm 88, der fängt traurig an, dann hört depressiv auf und in der Mitte ist auch kein Fünkchen von Freude. Also das ist nicht so wie die typischen Psalmen, wo geklagt wird und nachher kommt man mal zum Lob. Psalm 88 ist einfach ein Klagenpsalm. Und das darf auch mal sein, dass wir einfach unsere Bitte mal vor Gott ausschütten. Aber es ist ein Prozess, das Bitten so, dass wir mal auch zum Lob kommen. Jetzt bitte ich euch mal, auf dem Zettel, den ihr habt, aufzuschreiben, was sie euch bitten, wo euch im Moment beschäftigen. Es kann ein Mensch sein, es kann eine Angst sein, es kann ein eigenes Versagen sein. An was denkst du und was macht dir Sorgen, wenn du in der Nacht aufwachst und nicht mehr einschlafen kannst? Wegen was kommst du Bauchweh über? Oder was könntest du Luftsprünge machen, wenn nur das nicht wäre? Gebt mal 30 Sekunden Zeit, um eure ersten Gedanken, was euch so beschäftigt, zu notieren auf dem Zettel. Wir werden am Ende des Bibelseminars dann noch etwas Zweites aufschreiben, nämlich eine Antwort auf die Klage und auf die Bitte, die ihr jetzt aufgeschrieben habt, sowie eben das Dachfenster im Estrig, wie das Licht, das in die Bitte hineinscheint. Jetzt wollen wir aber zuerst mal einen Blick auf das Psalter Buch werfen, und zwar mit dem speziellen Fokus darauf, wie gehört Klage und Lob zusammen in den Psalmen. Ich habe hier eine Auflistung, ihr seht hier alle 150 Psalmen. Oben ist das erste Psalmbuch. Das Psalmbuch ist aufgeteilt in fünf Psalmbücher. Oben das erste, dann das zweite, das dritte, das vierte und das fünfte Psalmbuch. Das erste, ich gehe unten dran noch, oben ist die Zahl und unten dran ist die Autorenangabe, wer das geschrieben hat. Die ersten zwei Psalmbücher sind fast ausschließlich von David geschrieben. Am Anfang vom zweiten Psalmbuch sehen wir eine Gruppe vom Korach. Das dritte Psalmbuch ist vom Asaf geschrieben und vom Korach. Und beim vierten und fünften ist interessant, dort hat es fast keine Autorenangaben. Mose, Psalm 90. Ja, und am Schluss haben wir eine Gruppe von David-Psalmen. Ich will aber nicht auf die Autorenschaft eingehen, sondern auf meine eingefärbten Lob- und Klagen-Psalmen. Und man sieht auch hier eine Abwechslung zwischen Lob und Klage, so jetzt im groben Überblick. Ich muss auch sagen, das ist nur, es sind nicht alle Klagenpsalmen hier aufgelistet. Gerade im zweiten Psalmbuch hat es noch viel mehr Klagenpsalmen, aber ja, die aufzeichnet, wo man sieht, da ist eine Abwechslung zwischen Lob und Klage. Und ich werde das mal zusammen mit euch anschauen. Gerade der erste Psalmblock, Psalm 3 bis 14, das sind Klagenpsalmen. Ein Einzelner drückt seine grosse Not und Verzweiflung aus bei Gott. Und jetzt sehen wir interessant, genau in der Mitte von diesen Klagenpsalmen sind zwei Lobpsalmen. Psalm 8 lobt Gott für seine Grösse und Stärke, ihre Schöpfung, wie Gott die Welt geschaffen hat. Psalm 9 dankt Gott für die Rettung. Mitten in diesen Klagenpsalmen. Ein Fenster. Da kommt Hoffnung rein in die Klagensituation. Weiter, Psalm 17, das ist interessant, Psalm 17, da geht es darum, einer ist umringt von Feinden, rund um Feinde. Und er ist in grosser Not. Psalm 18 ist von David, und wo er am Ende von seinem Leben geschrieben hat und wo er Gott dankt, dass Gott ihn errettet hat von all seinen Feinden und auch von Saul. Psalm 17, jemand, der rundum umstellt ist von Feinden, Psalm 18, danke Gott, dass du mich errettet hast von all meinen Feinden. Totaler Gegensatz, aber es gehört zusammen. Auch Psalm 22 und 23. Psalm 22, ein Klagenpsalm, der Leidenspsalm von Jesus. Gottverlassenheit. Psalm 23, der bekannte Vertrauens- und Trostpsalm. Der Herr ist mein Hirte. Im Gegensatz zu mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir sehen, je tiefer das Klage ist, desto höher ist das Lob, das drauf kommt. Auch hier im dritten Psalmbuch, Psalm 73 bis 89, geht es im Grossen darum, dass die Stadt Israel, also das Stadt Jerusalem, eingenommen ist. Und Gott, der verheißen hat am König David immer einen Thronnachfolger, dass immer einer auf dem Thron wird sein, das ist eine Verheißung, die Gott dem David hat gegeben, die ist kaputt. Der Thron von David ist, oder das Königtum von David ist zerstört, die Juden sind im Exil. Jetzt haben wir Psalm 90 bis 100 als Gegenüberstellung, wo Gott als ewiger Gott dargestellt wird oder gepriesen wird, und wo Gott angerufen wird als «Du bist unser König». Also das menschliche Königtum ist am Boden. Psalm 73 bis 89 und dann Psalm 90 bis 100. Gott, du bist unser König. Und interessant ist auch, unten rechts, Psalm 102 bis 105. Psalm 102, dort ruft jemand, ein Gebet für einen Elenden, wenn er verzweifelt ist. So du es Luther überschreiben. Ein Gebet für einen Elenden, wenn er verzweifelt ist. Und was kommt jetzt auf das Klagegebet? Es kommt der Psalm 103 mit der Selbstaufforderung: Lobe den Herrn, meine Seele. Und im Psalm 103 wird Gottes Barmherzigkeit gepriesen. Im Psalm 104 wird Gottes Macht in Schöpfung gepriesen. Gott als Schöpfer, der alles wunderbar geschaffen hat. Und Psalm 105, Gott, der wunderbar in Geschichte handelt, wo Heilsgeschichte schreibt. Genau. Da hier auch, Psalm 108 bis 110, ist in der Mitte ein Klagepsalm und umrandet von zwei Lobpsalmen. Und da hier am Ende, Psalm 138 bis 45, Lobpsalmen, die unterbrochen werden von Klagepsalmen. Und am Schluss, die letzten fünf Verse, letzten fünf Psalmen, ist interessant für alle mit einem Halleluja an, hören mit einem Halleluja auf. Und der letzte Psalm hat sogar 12-mal ein Halleluja. Am Anfang und am Schluss und jedem Vers 2-mal. Und man kann es so auslegen, alle 12 Stämme sollen alle 12 Monate, also das ganze Gottesvolk soll in Ewigkeit Gott loben und preisen. Und das ist dann erst so, wenn Jesus sein Reich vollkommen aufrichtet. Das ist jetzt, wenn euch die Psalmen ein bisschen fremd waren, dann ist es euch vielleicht ein bisschen schwierig gewesen, zum Einordnen. Aber wir werden jetzt gerade schauen, dass es auch im einzelnen Psalm so aussieht. Dass tiefe Klage ist und nachher der Beter, der Psalmschreiber, aus irgendwelchen Gründen einfach plötzlich ins Loben und ins Danken hineinkommt. Dazu schauen wir die einzelnen Psalmen an. Das erste, oder ich werde jetzt euch wie zwei Fenster aufzeigen, wo wie Licht und Hoffnung und Zuversicht in unsere Klagegebet hineinkommt. Das erste Fenster würde ich so betiteln, sich entscheiden für Gott, Gott zu loben. Das Lob für Gott. Und da dürft ihr mal aufschlagen, den Psalm 69. Psalm 69, dort ist der David, der den Psalm geschrieben hat, in grosser Not inne. Das Wasser steht ihm bis zum Hals im Vers 2. Hilfe Gott, ich versinke im Schlamm. Und ganze 13 Verse tut er seine Klage ausschütten bei Gott und bittet Gott ums Eingreifen nachher vom Vers 14 an. Und noch im Vers 30, Psalm 69, Vers 30, heißt es: Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Gott, deine Hilfe schütze mich. Ich bin elend und voller Schmerzen. Und nachher, was lesen wir im Vers 31? Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch ehren mit Dank. Ja, was ist denn da passiert jetzt zwischen denen? Hat Gott eingegriffen? Wir lesen nicht, dass Gott eingegriffen hat. Aber der David entscheidet sich da hier, Gott zu loben. Es ist wie eine Aufforderung, als ich selber, jetzt lobe ich Gott. Und was lobt er an Gott? Im Vers 31, ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied. Der Name von Gott, wie hat sich Gott offenbart? Er hat sich als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs offenbart. Es ist der Gott, der ihre Geschichte gehandelt hat. Der ihre Geschichte am Abraham, am Isaak und am Jakob begegnet ist und wo ihnen treu war. Der Gott, der sich in der Geschichte offenbart, der ruft den David hier an. Es ist auch der Gott, der am Mose begegnet ist und zum Mose hat gesagt: Ich bin, der ich bin. Ich bin der Gott, wo du in der Geschichte wirst erleben. Und es ist der Gott, der am Mose begegnet auf dem Berg mit ungeheuer grosser Herrlichkeit, so dass der Berg rauchnet und dass der Berg zerschmilzt wie Wachs. So dass die Israeliten Angst überkommen. Es ist der Gott, der sich der David einfach entschließt, ihn zu loben. Der Name von Gott. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied. Was haben wir heute für eine Offenbarung von Gott? Die grösste Offenbarung haben wir durch Jesus Christus. Und Jesus, der Name Jesus, bedeutet Rettung. Von was hat denn uns Jesus gerettet? Vor Macht vor Satan, vom Satan, wo wir alle sind drunter gestanden, jeder von uns. Und wo Jesus uns hat rausgerissen von Macht, vor Finsternis und ans Licht gebracht hat. Wir sind nicht mehr unter der Macht vom Satan, der uns anklagt, wo ein Entmutiger ist, wo unsere Gebete düster halten, wo ein Zerstörer ist, sondern wir dürfen unter der Macht von Jesus sein. Wir dürfen unter Gottes Herrschaft sein, mit unserem Körper, mit dem, was wir tun, was wir sagen, was wir denken, dürfen wir unter der Herrschaft von Jesus sein. Die Sünde hat kein Anrecht mehr auf uns. Wir dürfen zu Jesus gehen und sagen, Herr Jesus, du bitte hilf mir jetzt in dem und in dem Punkt. Ich will dir gehorsam sein und dir nachfolgen. Der David hier im Psalm 69 hat wahrscheinlich alles verloren, was er hatte. Er ist in grosser Not, er ist am Versinken und er kann Gott loben. Wenn auch alles den Bach abgeht, in der Beziehung zu Jesus hat der Mensch genau das, was er zutiefst in seinem Herzen sucht. Alle Wünsche und alle Sehnsucht nach Freude, wo viele Menschen mit irdischen Sachen wollen füllen und befriedigen und stillen, haben wir im Namen von Jesus Christus. Dass wir gerettet sein dürfen, dass wir Kinder von Gott sein dürfen. Also der erste Punkt, den wir im Psalm 69 sehen, der Beter entschließt sich, Gott zu loben. Weil er der Gott ist, der sich in der Geschichte hat, offenbart als der Gott, der helfen kann. Ein weiterer starker Punkt ist, finden wir im Psalm 22. Das dürft ihr auch sehr gerne aufschlagen. Das ist ein weiteres Fenster, wo Licht und Freude und Zuversicht in unsere Gebete hineinbringt. Und das ist Gottes Stärke und Macht zu proklamieren oder auszurufen. Das ist interessant. Da habe ich gestaunt, was da steht. Zuerst heisst es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Vers 2. Ich rufe am Tag, aber du antwortest nicht, und an der Nacht, aber ich finde keine Ruhe. Grosse Klage. Und es steht im Vers 4. Du aber bist heilig, du, wo du über dem Lobpreis von deinem Volk thronst. Können wir das verstehen? Da ist grosse Not und Verzweiflung, Gottverlassenheit. Und im Vers 4, Psalm 22, Vers 4, Gott, du bist heilig, du, der thronst über dem Lobpreis von Israel. So eine grosse Spannung. An menschlicher Not und Verzweiflung wird einfach Gottes Herrlichkeit entgegengesetzt. Ich habe mal ein Zeugnis gelesen von jemandem, der eine sehr tragische, schwere Familiensituation in der Familie erlebt hat. Und die Person ist am Sonntag in den Gottesdienst gegangen und dachte, ja, was wird jetzt eigentlich predigen? Was kann mir jetzt in dieser Situation helfen und was kann mich trösten? Und der Prediger hat an dieser Predigt einfach von Gottes Herrlichkeit geredet. Und es war so eine grosse Hilfe für die Person. Je grösser die Not ist, desto herrlicher muss einfach Gottes Herrlichkeit in die Situation hineinscheinen. Ja, und das sehen wir im Psalm 22 ganz deutlich. Da ist der krasse Unterschied von Verlassenheit und von Gottes Lob. Das Gleiche sehen wir auch im Psalm 74, Vers 12. Dürft ihr auch gerne aufschlagen. Psalm 74, Vers 12. In dem Psalm 74 da wird beschrieben, wie die Feinde von Gott zumindest ins Heiligtum eingedrungen sind, in den Tempel. Wie sie dort mit Hacken und Bielen wüten, das Schnitzwerk runterschlagen und alles anzünden. Ja, vielleicht ist unser Bild im Kopf von verfolgten Christen, von Open Doors, wie schwarze, verkohlte Kirche und mit drin sind ein paar Leute am Anbeten. Also die Feinde von Gott gehen mit ins Heiligtum rein und machen eine grosse Wüte dort. Und nachher heisst es, und in dem Psalm 74 wird eben das beklagt. Und dann heisst es im Vers 12, Gott ist ja mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Nachher kommt, du hast das Meer gespalten durch deine Kraft, zerschmettert die Köpfe der Drachen im Meer. Das Meer und Drachen, das sind so synonym für alle Chaosmächte. Oder das Meer als etwas Unbändiges. Du kannst nicht bändigen, das Meer. Der Drache auch als Tier, wo man nicht zähmen kann. Aber Gott hat das Meer besiegt. Gott hat den Drachen besiegt. Und das in dem Psalm, wo die Feinde von Gott zumindest ins Heiligtum eingedrungen sind und mit Bieli und Hacken alles kaputt, klein halt zu machen, alles kurz und klein schlö. Man sieht hier die Not, die menschliche Not und Gottes Macht, die proklamiert wird. Gott, mir geht es schlecht, aber du bist Herr. Und das Ähnliche auch noch im Psalm 77. Gott, hast du vergessen, gnädig zu sein? Ist die Anklage. Gott, ich habe auf dich vertraut und ich habe gemeint, du hilfst. Und jetzt bin ich so enttäuscht, dass du deine Versprechen nicht haltest. Das ist die Klage, die zu Gott gebracht wird. Nachher heisst es im Vers 12, darum denke ich an die Taten des Herrn, ja, ich denke an deine früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig, wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Weißt du, jemand in grosser Not und dreht den Glauben wirklich und nachher sagt er, du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast dich bewiesen als mächtiger Herr. Also wir sehen in diesen Psalmen, da ist grosses menschliches Leid, aber der Fokus ist ganz bei Gott und bei seiner Macht und Herrlichkeit. Und da wird nicht einfach etwas sich ausdenkt. Ja, schön wäre es, wenn Gott jetzt so wäre, so als Ausgleich zu meinem Leid, das ich erlebe. Sondern Gott hat wirklich, ist als der Gott, der da beschrieben wird, erfahren worden in ihrer Geschichte. Wie sieht es bei uns aus? Vielleicht hast du eine Woche erlebt mit den Kindern, wo als Mutter oder als Vater, wo es schlimm war, da hat sich am liebsten verkrochen am Ort. Die Kinder haben gesponnen, alle haben geschrauen und du auch. Und jetzt sagen Gott, du bist der Gott von der Geduld. Du bist der Gott von der Geduld und du wohnst in meinem Herz. Menschliche Not und dem gegenübergestellt Gottes Macht und Herrlichkeit. Oder Gottes entsprechende Stärke. Oder Gott, ich habe kein Gefühl, kein Mitgefühl mehr für meinen Mitmensch. Das hat mich so enttäuscht. Aber du, Gott, bist der Gott von der Liebe und du wohnst in meinem Herz. Oder der Trauer über einen Verlust. Jemand ist gestorben oder eine Beziehung zu einem Mitmensch hat sich derart verschlechtert, dass man keinen Kontakt mehr zu ihm haben kann. Gott, du bist der Gott von allem Trost und du stehst mir bei. Versteht ihr das? Das Licht, es ist ein Dachfenster im Ästerig, wo das Licht hineinscheint, unsere Gebet. Oder Angst vor der Zukunft, die wir vor Gott bringen. Und dann dürfen wir sagen, Gott, du bist ohne Anfang, du bist ohne Ende, du bist ewig und du kennst auch meine Zukunft. Einmal bin ich unterwegs gesehen und hat Gott gesagt, ach Gott, ich bin manchmal so unstrukturiert in meinen Gedanken. Aber Gott, du bist Gott von der Ordnung. Das sehen wir an der Sonnenblume, oder? Wie das perfekt angeordnet ist. Alles. Gott, du bist Gott von der Ordnung. Du wohnst in meinem Herzen. Und jetzt gibt es ich auch die Ordnung. Schenk du mir die Ordnung, ja. Gott, du bist Gott von der Ordnung. Oder ich bin schwach. In einem bestimmten Punkt, wir haben alle Punkte, wo wir schwach sind und Gott sagt, ich will in den Schwachen stark sein. Gott, du bist stark. Bist du stark in meinem, ja, dort, wo ich Not und Schwierigkeiten erlebe. Also, ihr habt es verstanden. Wir erleben Schwierigkeiten, aber jetzt setzen wir dem Gottes Herrlichkeit gegenüber. Nehmen das ins Gebet rein. Und sagen das Gott. Gott, du hast die Antwort auf das, wo ich bedürftig bin. Ein zweites Fenster ist Gott an seine Verheißungen. Gott an seine Verheißungen fest, an seine Verheißungen festnageln. Das sehen wir im Psalm 89. Es geht da hier um die Verheißung, die Gott mit dem Volk Israel gemacht hat. Um den Bund, den Gott mit dem David geschlossen hat, eben, dass immer wieder Nachkommen auf dem Thron David sein. Das ist ja auch dann erfüllt worden mit Jesus Christus, gell? Wo ein Sohn von David war und wo einen ewigen Thron hat eingenommen. Aber noch hier in dieser Situation, wo das Königtum von David zu Ende geht, 586 vor Christus, da scheint die Verheißung verloren zu sein. Und das, da lesen wir im Vers 50, Herr, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast in deiner Treue? Der Bund, der Ethan, der Psalm geschrieben hat, erinnert Gott an seinen Bund, den er geschlossen hat mit dem David. Und auch wir dürfen Gott an den Bund erinnern. In was für einem Bund stehen wir denn heute mit Gott? Ist nicht der Bund von der Kindschaft, dass wir dürfen in Gottes Familie eingebunden sein. Und Jesus sagt, wenn ihr euren Vater um etwas bittet, dann wird er euch es geben. Dürfen wir nicht Gott daran erinnern, Gott, du hast unseren Bund gegeben, dass wir deine Kinder dürfen sein. Und jetzt siehst du, ich brauche unbedingt eine neue Wohnung. Jetzt siehst du, ich brauche unbedingt eine Lehrstelle oder ich brauche unbedingt eine neue Arbeitsstelle. Jetzt stang zu deinem Bund, den du mit uns geschlossen hast, mit mir geschlossen hast. Und gib du mir das, was ich brauche. Genauso wie der Ethan da hier Gott an seine Verheißungen erinnert. Genauso dürfen wir Gott an die Verheißungen erinnern, die er uns gegeben hat. Vielleicht ist dir auch ganz eine persönliche Verheißung zugegeben worden, durch ein Bibelwort. Und du darfst Gott daran erinnern. Es ist ein Lichtblick. Ein Dachfenster für unseren Gebetsestrich. Die zwei nächsten Punkte gehen ums Ringen mit Gott. Ja, der Punkt mit dem sich an Gottes Verheißungen festmachen, ist auch schon, geht auch schon ins Ringen mit Gott rein. Gott an seiner Ehre von seinem Namen festmachen. Wir lesen zuerst Psalm 79. 79, Vers 9. Psalm 79, Vers 9. Hilf du uns, Gott, unser Helfer, um deines Namens Ehre willen. Das, was der Psalm geschrieben hat, erinnert Gott an seine Ehre. Gott, es geht um deine Ehre, wenn ich bete, wenn ich ringe, um das, was mich beschäftigt. Es geht darum, um deine Ehre, um deines Namens Ehre willen. Und das Gleiche steht auch im Psalm 89, Vers 52. Da geht es eben darum, dass das Königtum von David zerstört ist und die Feinde lästern darüber, mit der Herr deine Feinde dich schmähen, mit der sie schmähen hinter deinem Gesalbten her. Gott, es geht letztendlich um deine Ehre. Wir erinnern uns an Mose, wo Gott, das Volk Israel ist ungehorsam und Gott will es vernichten. Und Mose sagt, Mose, wenn du das Volk Israel aus Ägypten rausführst, und jetzt lasst du draufgehen, ihr Wüste. Die Völker rundherum werden sagen, Gott hat es nicht geschafft, mit seinem Volk das in sein Land zu bringen. Gott, es geht um deine Ehre. Und Gott hat eine extra Runde gemacht mit dem Volk Israel. Wir als Gemeinde haben die Verheißung oder haben die Bestimmung an der Liebe, die wir untereinander haben, wird die Welt erkennen, dass wir Gottes Kind sind. und dass Gott eine Realität ist. Und wie oft ist es bei uns nicht so. Und die Welt kann nicht erkennen, dass Gott lebendig ist. Geht es nicht darum, um Gottes Ehre? Geht es nicht darum, dass der Name von Gott erkannt wird auf unserer Welt? Dürfen wir Gott nicht bei der Ehre von seinem Namen nehmen und sagen, Gott, du siehst Uneinigkeit zwischen Brüdern, zwischen Glaubensgeschwistern, handle du, schenk du Einheit. Oder genauso auch mit im Gebet, wenn wir im Gebet einstehen für andere Menschen. Was gibt's, was kann der Name von Gott mehr ehren, als wenn ein Mensch, der Gott nicht nachgefolgt ist, sich bekehrt und Gott gehorsam ist? Was kann Gott mehr ehren, als das? Können wir nicht Gott bei der Ehre von seinem Namen nehmen und sagen, Gott, es geht um deine Ehre. Schenk doch, dass sich der und diese bekehren und zu dir finden dürfen. Und ein ganzes Menschenleben anfängt, zu Gottes Ehre zu leben. Also wir haben gesehen, verschiedene Wege, wie das im Gebet innen, wo wir unsere Klagen mit Bitten und Flehen und in einem Ringen mit Gott vor Gott bringen, wie in die Bittgebet hinein, Licht darf hineinkommen. Wie bei einem Dachfenster. Das Erste ist das Loben, dass wir Gott Danke sagen, für wer er ist. Und wir müssen entscheiden, Gott zu Danke sagen, wie er uns hat geführt, für die Bewahrung bis zu dem heutigen Tag, für das Leben, das nicht selbstverständlich ist, für die Lösung durch Jesus Christus. Und dass wir Gottes Stärke proklamieren und anrufen dort, wo wir Schwachheiten erleben. Das sind die zwei Fenster, die uns helfen, Gott zu ehren in unseren Gebeten. Und zu ringen mit Gott, dass wir Gott erinnern an seine Verheißungen, die er uns gegeben hat. Und dass wir Gott bei der Ehre von seinem Namen, bei seinem Namen nehmen und ihn wegen dem bitten, dass er unsere Gebete hören möge. Ich werde euch jetzt eine Minute Zeit geben, wo ihr könnt unten dran etwas aufschreiben. Was ist jetzt die Antwort auf die Klage, die ihr aufgeschrieben denkt daran, dein Auftrag ist, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Als Jünger von Jesus. Und das ist deine Bestimmung, zur Ehre von Gott zu leben. Und ich wünsche dir, dass deine Gebete voll sind mit Nadeln. Ja, mit dem Dank für Gott. Dass deine Gebete dürfen froh sein und zuversichtlich dürfen sein. Dass es nicht nur feister eine Ästherung ist, Klagegebet, sondern es darf Licht durch die Zusagen, die wir haben für Gott, es darf Licht in deine Gebete hineinkommen. So darfst du ringen mit Gott, so wie der Jakob mit Gott gerungen hat. Stell dir vor, was für eine Dynamik dein Gebet hat, wenn du Gottes Herrlichkeit preisest in deinem Gebet. Was für eine Zuversicht. Oder wie schön, wenn deine Gebete von der Zuversicht zu Gott durchflutet sind. Und was für eine Kraft auf unserem Gebet liegt, wenn unsere Gebete auf einen mächtigen Gott fokussiert sind. Wenn deine Schwachheiten von der Stärke von Gott eingenommen sind, wenn deine Bitten festgenagelt sind an Verheißungen von Gott, am Familienbund, den Gott mit uns gemacht hat. Und wir wollen Gott unserem Gebet völliges Vertrauen entgegenbringen. Wir reden mit einem Gott, der es gut mit uns meint, der gute Gedanken über unser Leben hat. Stellt euch vor, wie ihr verändert, aus Gebetszeiten rausgeht, wo nicht einfach, wo nebst der Bitte auch das Lob und das Dank einen wesentlichen Platz hat. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir ganz fest, dass du Herr bist über Himmel und Erde, Herr Jesus. Du bist auf dem Thron und du regierst. Und wir loben und preisen dich, Herr, dass wir dich anrufen dürfen. Unsere Bitten dürfen vor dich bringen, Herr. Und du bist ein Gott, wo wir unser ganzes Herz ausschütten dürfen, wo wir klagen dürfen. Danke dafür, Herr Jesus. Und danke hast du uns auch Psalmen gegeben, die unsere Hilfe sind, auch immer wieder zum Lob zu finden. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, hilf, dass wir immer wieder zum Danken kommen, Herr. Oh, was sind wir doch manchmal, wie trauen wir dir wenig zu, wenn wir nur immer am Bitten sind, Herr Jesus. Wir wollen dir auch Danke sagen, dass du ein Gott bist, der erhört und der handeln und helfen kann, Herr. Gang mit uns heim, Herr Jesus. Und komm du mit uns in unser stille Kämmerchen, wenn wir beten, oder im Zug, wenn wir beten, oder unterwegs, oder wo wir am Beten sind, Herr. Dass wir überwältigt werden von deiner Herrlichkeit und von deiner Macht und Stärke, Herr Jesus. Das magst du schenken, Herr. Amen.